William Carey, einige bezeichnen ihn als Gründer der modernen Missionsarbeit. Ein Mann, der es wusste, was es heißt, die Ärmel hochzukrempeln. Ein Mann, den Gott gebraucht, um die Bibel in über 40 Sprachen und Dialekten nach Indien zu bringen. Er gründet Gemeinden, er gründet Schulen, er gründet eine Bibelschule. James Hudson Taylor, ein Mann, dem Gott die verlorenen Menschen Chinas aufs Herz legt, er gründet die China-Inland-Mission und wird von Gott dafür gebraucht, dass sich heute ca. 100 Millionen Menschen in China als Christen bezeichnen. Jakob Vetter, er gründet die Deutsche Zeltmission. Er lebt in einer Zeit, wo das Vertrauen in den Ort Kirche komplett zerbrochen ist. Er findet eine Antwort darauf, wie Menschen mit dem Evangelium in Berührung gebracht werden können. Gott gebraucht ihn, dass Menschen im 20. Jahrhundert mit dem Glauben konfrontiert werden können. Billy Graham, einige von uns werden ihn live gehört haben, definitiv einer der bekanntesten Evangelisten unserer Zeit oder der kürzeren Vergangenheit. Er predigt beinahe in jedem Land dieser Erde das Evangelium. Vier große Namen, wenn wir an das Thema Mission und Evangelisation denken. Und ich stelle mir selbst die Frage, was ist das Zeugnis meines Lebens? Ich möchte diese Predigt gerne mit folgenden Worten überschreiben. Himmlisch leben in einer sündigen Welt. Diese sechs Worte, die eignen sich hervorragend dazu, den Brief an die Epheser zu überschreiben. Genau um diesen Brief soll es heute gehen. Und ich habe eine Minute. Was gibt Schöneres? Es tut mir sehr leid an die letzte Reihe und an die vielen Kinder. Ich merke, ihr seid durch. Aber ich glaube, wir haben die Kraft und wir wissen, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist lebendig. Und deswegen sind auch wir heute in der Lage dazu, uns noch einige Minuten zusammenzunehmen und auf das zu hören, was Gott uns heute mitteilen möchte. Der Epheserbrief, er ist vollgepackt mit tiefen geistlichen Inhalten. Paulus, er schreibt diesen Brief, um die Grundlagen des Glaubens weiterzugeben. Und Paulus weiß, in Ephesus, in der Gemeinde, da befinden sich größtenteils Sklaven, einfache und ungebildete Leute. Und wisst ihr, was Geniales? Paulus traut es diesen Leuten, die keine große Schulbildung genossen haben, er traut es diesen Leuten zu, dass sie die Inhalte des Briefes verstehen. Warum? Weil sie den Heiligen Geist haben. Und genau das trifft auf uns heute zu, die wir an Jesus Christus glauben, die wir mit ihm unterwegs sind. Ich möchte auf drei Kerngedanken aus dem Epheserbrief eingehen und damit den Brief inhaltlich versuchen, ein wenig zusammenzufassen, weil er sehr gut zu dem passt, womit wir uns heute beschäftigen. Wisst ihr, wenn Gott auf mein Leben schaut, dann muss ich mir bewusst machen, dass Gott mit einem festen Maßstab misst. Und dieser Maßstab ist die Vollkommenheit seines Sohnes. Gott erwartet Perfektion. Ist uns das bewusst? Wenn ich also ein Christenleben führen will, das Gott wirklich gefällt, dann gilt eine Sache: Mein Leben muss in allen Dingen auf Gott ausgerichtet sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so etwas hört, aber in mir löst das etwas aus. Druck, Anspannung. Ich möchte loslaufen, ich möchte die Ärmel hochkrempeln, ich möchte etwas tun. Was aber sagt Gott uns in seinem Wort? Und Paulus erklärt es uns in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes. Und ich möchte gerne ein paar Verse auszugsweise lesen und damit auf den ersten Kernpunkt des Briefes eingehen. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus ließ ihn zu seiner Rechten sitzen, hoch erhaben über jede Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Und dann weiter in Kapitel 2. Und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch, nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Gott ließ ihn, Jesus, zu seiner Rechten sitzen und hat uns in ihm in die Himmelswelt versetzt. Das haben wir gerade gelesen. Und das Leben eines Christen, so macht Paulus deutlich, es beginnt nicht mit Wandeln, das Leben eines Christen beginnt mit Sitzen. Das ist der erste Kernpunkt, auf den ich eingehen möchte. Und mein natürlicher Verstand sagt mir, ich kann das Ziel nicht erreichen, wenn ich mich nicht bewege. Ich komme nicht zu meinem Auto auf den Parkplatz, wenn ich nicht dorthin gehe, zumindest nicht auf natürlichem Wege. Und das ist logisch für uns, das können wir so verstehen. Wie soll ich also das Ziel erreichen ohne meinen Einsatz? Und Paulus macht deutlich, versuche ich selbst etwas zu tun, versuche ich selbst den Maßstab Gottes zu erfüllen, so werde ich scheitern. Versuche ich selbst irgendwas zu erreichen aus mir heraus, es wird nicht klappen. Denn meine Erlösung, unsere Erlösung, beginnt nicht mit einer Kraftanstrengung unsererseits, sie beginnt mit einer gewaltigen, mit einer vollendeten Tatsache. Und weil das so ist, stellt Paulus direkt am Anfang des Briefes, im 3. Vers, eine Sache klar. In Christus haben wir alles. Wir haben alles, was wir brauchen, um geistlich zu leben. Aber was heißt das eigentlich? Sitzen ist eine Ruhestellung. Wenn ich sitze, dann müssen nicht mehr meine Beine mein Gewicht tragen, sondern dann trägt der Stuhl das Gewicht. Wenn ich sitze im Geistlichen, dann trage nicht mehr ich das Gewicht, dann trage nicht mehr ich die Last meines Lebens, dann trägt es mein Herr. Und das sollte die Ausgangslage eines jeden Christen sein. Nur in meiner Stellung in Christus komme ich zur Ruhe. Nicht indem ich noch mehr Urlaub buche, nicht indem ich vielleicht noch mehr Dienste absage oder noch mehr auf mich selbst achte. Nein, nur in Christus. Schaut mal, Gott erschafft das Universum und Gott fängt mit Arbeiten an. Er arbeitet 6 Tage. Alles ist perfekt. Und am 6. Tag, dort schafft er Adam, den Menschen. Und das heißt, Adam wird hineingestellt in eine perfekte, in eine fertige Welt. Und deswegen kann Adam sein Leben mit Ruhen beginnen. Ist uns das schon mal aufgefallen? Adams erster Tag ist Ruhe. Und genau so ist es mit dem Erlösungswerk. Wenn ich mich zu Gott bekehre, dann haben wir gelesen, dann werde ich versetzt in die Himmelswelt, in eine fertige, in eine perfekte Erlösung. Es ist vollbracht, das sagt Jesus am Kreuz, es ist fertig. Und deswegen beginnt ein christliches Leben in der Ruhestellung, nicht indem ich loslaufe. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich von etwas verabschieden, nämlich von einem Leben, das versucht es selber zu schaffen. Weil ich dann auf eine Kraft baue, die wirklich einen Unterschied macht. Ich höre auf, mich auf mein Organisationstalent zu verlassen. Auf meine natürlichen Gaben und auf alles, wo ich meine, ich kann es selber packen. Ich verabschiede mich von einem geheuchelten Christenleben. Paulus, der macht im 3. Kapitel vom Philipperbrief etwas deutlich. Wir kennen den Begriff Gesetzlichkeit, der ist verbreitet hier. Das ist ein Fachausdruck und wir verbinden das häufig damit, dass wir haufenweise Regeln aufstellen. Aber Paulus macht deutlich, nicht hier fängt Gesetzlichkeit an, sondern da, wo ich meine, Gott auch nur ein ganz, ganz klein bisschen beeindrucken zu können, mit meiner Leistung. Und schaut mal, ich bin Christ 4. Generation und ich bin nicht der Einzige hier. Und ich weiß, wie ich mich benehmen muss. Ich weiß, über welche Witze ich lachen darf. Ich weiß, was ich sagen soll um einen guten Eindruck zu erlassen. Aber wenn das alles ein Produkt meiner Anstrengung ist, dann ist es völlig vergeblich. Schaut mal, Christus, er ist vor ca. 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und das ist eine geschichtliche Tatsache. Aber es darf nicht eine geschichtliche Tatsache bleiben, sondern es muss zu meiner geistlichen Erfahrung werden. Mit anderen Worten, mein Ego, mein Ich muss sterben an dem 2000 Jahre alten Kreuz. Und aus dieser Stellung heraus ist Sieg über Sünde möglich. Denn das Geheimnis der Sündenbefreiung ist nicht das Tun von etwas, sondern das Ruhen in dem, was Gott getan hat. Und jetzt ist das Leben aber ganz praktisch. Jetzt ist morgen Montag und wir gehen durch den Alltag. Wie kann ich also dahin kommen, dass mein alltägliches Leben nach Jesus aussieht? Dass es im Grunde genommen Jesus ist, der mein Leben lebt. Und dass, wenn die Leute mich sehen, dass sie sofort an Jesus denken müssen. Und hier kommen wir wieder zum Kreuz, denn bisher hat nichts das Kreuz überlebt als Christus allein. Ist uns das bewusst? Und daran wird sich auch nichts ändern. Alles, was ich tue in meinem Leben, was wir tun als Gläubige, als Gemeinde, das muss am Kreuz vorbei. Jede gute Tat, auch diese Predigt, die ich gerade halte, die muss am Kreuz vorbei. Jeder Atemzug meines Lebens. Und alles, was nicht Christus ist, von dem, was ich tue, das wird hier sterben. Alles, was nicht aus Christus heraus gewirkt ist, was ein Produkt meiner Anstrengung ist, was ich einfach nur deswegen auf die Beine stellen kann, weil ich begabt bin, das wird hier sterben. Und jetzt habe ich zu kämpfen mit Sünde. Jetzt merke ich als Christ, ich habe Lust auf Pornografie. Das ist konkret, oder? Dann ist das Erste, was ich wissen muss, wie steht Jesus zu Pornografie? Und dann schlage ich meine Bibel auf und dann erfahre ich, Jesus hasst Pornografie. Jesus hasst die Sünde. Und jetzt mache ich mir bewusst, bevor ich irgendetwas tue, bevor ich loslaufe, ich mache mir bewusst, Gott hat mich in Christus hineinversetzt. Ich bin in ihm. Ich lebe im Himmel. Mit anderen Worten, in mir ist jemand, der hasst die Pornografie. Und auf einmal lerne ich durch Jesus diese Sünde zu hassen, weil in mir jemand ist, der diese Sünde hasst. Und genau das ist der Anfang im Kampf gegen die Sünde. Denn dann wird der Sieg, den Jesus errungen hat, über Pornografie, über Lieblosigkeit, über Neid, über Geldliebe, egal was, dann wird dieser Sieg zu meinem Sieg. Aber, und das ist so wichtig, wenn ich jetzt anfange zu laufen, bevor ich ruhe, dann passiert etwas Katastrophales. Denn dann wird der Sieg, dann verlasse ich die Ruhestellung, ich verlasse Christus, ich bewege mich aus dieser Stellung heraus. Und jetzt habe ich nur noch das zur Verfügung, was ich selber bin. Ich habe nur noch das zur Verfügung, was ihr hier gerade auf der Kanzel seht. Meine eigene Begabung, meine eigenen Fähigkeiten. Und dafür gibt es wieder einen Fachbegriff in der Bibel und das nennt die Bibel mein Fleisch. Und jetzt wissen viele von uns, die die Bibel kennen, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Es reicht niemals aus, um Sieg über Sünde zu haben. Niemals. Nur Christus in mir. Das ist der Schlüssel für ein himmlisches Leben in einer sündigen Welt. Ein Leben, das nicht nur im Gemeindehaus schön aussieht, sondern da, wo mich niemand anderes sieht. Das Evangelium, es möchte nicht nur eine Bedeutung haben für unsere Vergangenheit, das kennen wir wurden einmal erlöst. Das Evangelium möchte auch nicht nur eine Bedeutung haben für unsere Zukunft, das Evangelium Das fertige Erlösungswerk Gottes, das möchte uns jeden Tag zum Kreuz bringen. Das möchte jeden Tag, dass alles von mir stirbt, was außerhalb von Christus ist. Und erst jetzt kommt Paulus zum nächsten großen Abschnitt. Erst jetzt kommen wir zu Kapitel 4 und zum nächsten Kernpunkt. Und die nächsten beiden Punkte, ich kann euch beruhigen, die werden kürzer. Denn wenn wir Kapitel 1 bis 3 verstanden haben, dann entsteht daraus etwas, was natürlich ist. Und der nächste Auftrag, der lautet Wandeln. Und ich lese einige Verse mit uns. So ermahne ich euch, denn ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist, mit aller Demut und Sanftmut. Und dann weiter. So sage ich also, wandelt nicht wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln, dass ihr dagegen im tiefsten Inneres eures Herzens erneuert werden müsst. Wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für uns dargebracht hat. Führt euren Wandel als Kinder des Lichts und prüft dabei, was dem Herrn wohlgefällig ist. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Paulus macht jetzt deutlich, derjenige, der in Ruhe sitzt und im Sitzen Kraft gesammelt hat, der kann und der wird beginnen zu wandeln. Im Leben eines Christen, in meinem Leben, muss es nach vorne gehen. Es muss weitergehen. Paulus, der gibt ein Zeugnis von sich selbst ab und er schreibt im Philipperbrief, ich will nicht einfach nur wandeln, nein, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Meine Stellung in Christus, die muss in meinem Alltag ganz praktisch zur Auswirkung kommen. Paulus macht deutlich, wir sind himmlische Bürger, wir sind hineinversetzt in ihm. Und so wie wir in Jesus sind, ist er auch in uns. Und deswegen muss das Himmlische, was in uns ist, das muss in Anwendung kommen. Und wo? Nicht einfach im Gemeindehaus, sondern in meiner Wohnung. Im Umgang mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Kind. Auf meiner Arbeitsstelle. Dort muss das Himmlische, was in mir ist, das muss rauskommen. Und das ist praktisch, das ist konkret. Und das fängt dort an, wo ich aufhöre, nach Recht und Unrecht zu fragen. Wo das Kreuz anfängt, mein Leben zu bestimmen. Wisst ihr, als Christus am Kreuz für meine Sünde starb, vielen Dank, da hat er nicht meine Rechte verteidigt, die Gnade hat ihn dort hinaufgebracht. Wenn ich durch meinen Alltag gehe, dann soll mein Wandel nicht dazu führen, dass alles gerecht abläuft. Mein Wandel soll vom Kreuz her bestimmt sein, von der Gnade. Und woran kann ich das messen? Das kann ich messen an der Vollkommenheit Gottes. Und Jesus sagt selbst, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und die Frage ist, wie soll so ein Leben möglich sein? Epheser 3, Vers 20, nach der Kraft, die in uns wirksam ist. Wenn Jesus mein Leben lebt und das einfach nur rauskommt, dann ist so ein Wandel möglich. Das heißt nämlich, dass wir dann nicht selber versuchen, sanft und milde zu sein. Wir versuchen nicht selber zu lieben. Und wir bitten auch Gott nicht einfach darum, schenk mir Liebe und jetzt will ich Liebe haben. Nein, wir lernen, was es heißt, Gott in uns die Sanftmut und die Milde Christi wirken zu lassen. Verlassen wir unsere Ruhestellung in Christus auch nur für einen Moment, so straucheln wir augenblicklich. Und damit möchte ich überleiten zum letzten Kernpunkt des Epheserbriefes, denn es gibt jemanden, der hat ein riesiges Problem mit meiner Ruhestellung in Christus. Und das erfahren wir in Epheser 6, in den letzten 20 Versen des Kapitels. Und hier lautet der Befehl, stehe. Zuletzt, werdet stark im Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. Zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt. Damit ihr imstande seid, am bösen Tag Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu behaupten. So steht also da, an den Hüften gegürtet, angetan mit dem Panzer, an den Füßen beschuht, ergreift noch den Großschild. Nehmt auch den Helm und das Schwert des Geistes, betet, seid wachsam. Das Leben eines Christen, es beginnt mit Sitzen, es führt zum Wandel, aber es endet nicht damit. Jeder Christ muss auf Kampf vorbereitet sein. Und auch hier dürfen wir auf keinen Fall die Reihenfolge vergessen, in der uns Paulus das im Epheserbrief erklärt. Wir werden nicht in der Lage sein, den Angriffen Satans zu widerstehen, wenn wir nicht vorher gelernt haben, in dem zu ruhen, was Jesus für mich am Kreuz auf Golgatha getan hat. Und dann aus seiner Kraft heraus in der Nachfolge zu leben, ihn in mir Nachfolge leben zu lassen. Und wie fängt Paulus diesen Abschnitt an? Er sagt, wenn es um den Kampf gegen Satan geht, dann werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht in unserer Begabung, nicht in meinem Talent, in dem Herrn. Paulus macht deutlich, um uns herum findet Kampf statt. Dieser Kampf, der findet primär statt zwischen Gott und Satan. Und Satan möchte versuchen, mit allem, was er hat, Gott seinen Rang streitig zu machen. Und wir befinden uns jetzt irgendwie mittendrin. Also stellt sich doch die Frage, was sollen wir jetzt tun? Und hier ist Paulus ganz klar: Stehe, ziehe die Waffenrüstung Gottes an, damit du gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermagst. Und das ist kein Befehl, in fremdes Territorium einzudringen. Nein, wir sollen das Feld behaupten, auf dem unser Herr bereits den Sieg errungen hat. Jesus hat den Boden, auf dem wir stehen, erobert. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich will nicht ausschließen, dass es auch Situationen geben kann, wo Gott uns in die Offensive ruft. Das kann durchaus passieren. Aber grundsätzlich macht Paulus klar, wir haben zu stehen und nicht zu marschieren. Ein gewaltiger Unterschied. Und hier vielleicht noch eine ganz kleine Sache, die ich ergänzen möchte. Wir müssen aufpassen, dass wir Satan nicht für die Dinge verantwortlich machen, die wir selber verbockt haben. Satans größtes Ziel ist es, uns aus der Ruhestellung in Christus herauszulocken. Er möchte, dass wir selber versuchen, mit Sünde klarzukommen. Er möchte, dass wir selber versuchen, zu kämpfen. Und wenn du jetzt vielleicht feststellst, in deinem Leben sind gar keine wirklichen Kämpfe. Und ich hatte so eine Zeit, wo ich wirklich dachte, warum ist alles so einfach? Warum sind keine Kämpfe da? Vielleicht liegt es daran, dass du die Ruhestellung in Christus verlassen hast. Vielleicht hat Satan schon alles erreicht, weil du versuchst, selber mit Sünde klarzukommen. Und Satan weiß, hier wirst du scheitern. Unser Sieg liegt einzig und allein in Christus, weil er bereits gesiegt hat. Und deswegen ist für uns heute Sieg über Sünde möglich. Und ein Leben im Sieg ist möglich, wenn Christus in uns lebt. Ich habe uns zu Beginn der Predigt diese Folie gezeigt und ich habe die Frage in den Raum gestellt, wovon zeugt mein Leben? Ihr dürft euch frei fühlen, meinen Namen mit eurem zu ersetzen. Es geht heute um Mission und Evangelisation und der Epheserbrief, der hat uns die Grundlagen des Glaubens gezeigt. Das ist das, was ich brauche. Das ist das, was wir alle brauchen. Und meine Mission, unsere Mission, sie lautet Nachfolgen. Ganz einfach. Wir leben in einer Zeit, die getrieben ist vom Aktivismus und der Aktivismus, der macht auch nicht Halt vor der Gemeinde. Und wir sind begabt. Wir können viel. Mich hat der Epheserbrief so sehr herausgefordert und ich musste mir die Frage stellen, habe ich gelernt, christlich zu leben ohne Christus? Wenn ja, dann lautet die Botschaft für mich heute, ich muss zu Christus. Ich muss dorthin, wo alles stirbt, was nicht Christus ist, zum Kreuz. Und das ist das Fundament für ein himmlisches Leben, für ein Leben, das in dieser sündigen Welt einen gewaltigen Unterschied machen kann. Weil es gegründet ist aus der Ruhestellung heraus, in Christus. Und genau dort entsteht ein fruchtbarer Wandel, dort entsteht ein fester Stand im Kampf gegen die Sünde. Der Wert eines Menschen, der wird nur gemessen in Christus. Christus ist der Maßstab, mit dem Gott uns misst. Und wenn mein Leben von der Nachfolge Jesu Christi zeugt, dann lebe ich Mission. Nicht früher und nicht später. Amen. Ihr dürft gerne beten, wenn Gott euch das aufs Herz legt. Wir machen eine Gebetsgemeinschaft und ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen.